Sie sitzen so rum, gut. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir setzen also fort mit den Nietzsche-Aphorismen und sind auf der Seite 124, bei dem untersten Text auf der Seite, 25, 451. Aber wie immer erst meine Frage, möchte jemand noch etwas ergänzen, rückfragen, einwenden zum letzten Mal? Dass einem noch hinterher was aufgefallen ist oder so. Okay, dann mache ich einfach weiter. Wir stehen ja bei dem Text, wenn Sie noch den vor hier nehmen, 450, dass er es hier so ganz massiv mit dem Willen zur Macht hat. Und das bezieht sich ja auf den folgenden noch einmal weiter. Das ist ja bekannt, dass dann seine Schwester dann hinterher dieses Machwerk der Wille zur Macht zusammengestellt hat mit Fälschungen und Umschreibungen und Ergänzungen. Also er hatte tatsächlich diese fixe Idee mit der Macht, und das ist ja keine fixe Idee. Klar haben wir alle einen Willen zur Macht. Man kann sich nur fragen, ob der in erster Linie ein Wille zur Macht ist aus der Stärke oder ob es nicht eher ein Wille zur Macht ist aus der Schwäche. Also dass man weiß, man ist bedroht, wir sind sterblich, wir sind kontingent, wir sind angewiesen auf alles Mögliche. Und ob wir nicht von dort her eben versuchen, wenigstens ein bisschen Stärke oder Macht zu gewinnen, um uns gegen diese Unbilden, gegen das Unglück, gegen Konkurrenten oder so durchzusetzen. Wenn, würde ich an dieser zweiten Stelle ansetzen und nicht sagen, dass das so eine ungebrochene Wille einfach zur Stärke und zur Macht ist, sondern dass die Lebewesen alle bedroht sind vom Tod und vom Unglück und dass sich da etwas Gutes immer nur, so haben die Alten gesagt, bonum ex integra causa, also dass es ganz und gar in Ordnung ist. Wenn nur irgendetwas daran nicht in Ordnung ist, ist das Ganze nicht in Ordnung. Wenn der kleine Zeh wehtut, fühlt man sich nicht ganz wohl. Es muss also nicht gerade der Kopf sein oder überhaupt der ganze Mensch, sondern es reicht sowas schon. Deswegen ist kein Wunder, dass es in der Welt also weniger wirklich Gutes gibt, weil Gutes ist eigentlich immer ein Glücksfall, dass alles dran stimmt. Ich denke mir das auch, wenn man wieder der ICE gefahren ist und man ist wirklich nicht dauernd stehen geblieben oder kaputt gegangen, ist das schon wieder allerhand, wenn man denkt, was da alles an Fehlern möglich ist. Nicht? Dass man einfach so abguckt. Also wenn es das wäre. Im Ganzen frage ich mich, warum sich überhaupt da so drauf zu versteigen. Das gibt es, aber so ist das ja. Wenn man irgendwas entdeckt, bleibt man da erstmal so dran kleben. Und man muss sehen, wann entdecke ich die anderen Möglichkeiten auch wieder. Mir fällt dazu dann so der Buber ein, der eben das Du entdeckt und dann so ganz massiv erstmal jahrelang sagt, zum Du steht das S gegenüber, sagt, in der dritten Person kann man sich gar nicht auf Gott beziehen oder so Geschichten, bis er dann wieder den Rosenzweig traf, der sagt, was machen Sie dem Du für eine schwache Gegenüberstellung in den S? Da gibt es Er und nicht Es. Die Psalmen sind immer dritte Person, zweite Person, und es ist selbstverständlich, ich kann doch auch von Gott reden, nicht bloß zu Gott. Und das hat er sich dann auch sagen lassen. So dass dann in der Bibelübersetzung sogar ja er dann die dritte Person eigentlich nimmt, um den unaussprechlichen Namen Gottes dann wiederzugeben. Dann schreibt er mal er, ihm, ihn in der dritten Person mit großen Buchstaben. Und so könnte man ja auch sagen, mein lieber Nietzsche, also immerfort mit dem Willen zur Macht, muss man das andere ausschließen, nicht? Wenn wir da gucken, Philosophie als Liebe zur Weisheit. Hinauf zu dem Weisen als dem beglücktesten, mächtigsten, der alles Werden rechtfertigt und wider will. Stimmt das wirklich, wenn ich also zur Weisheit, wenn ich erkennen will, was ist, muss ich da sagen, ich tue das, damit ich hinterher mehr Macht habe? Das ist typisch Neuzeit. Das ist ein Satz, den Spähmann immer zitiert von Hobbes, sagt er, was heißt, warum will ich etwas kennenlernen? Sagt er, damit ich weiß, was ich damit mache, wenn ich es in die Hand kriege. Also dieser technische Gedanke gleich, damit umgehen, die Macht über die Dinge. Das stimmt doch gar nicht immer. Ich kann doch einfach entzückt und beglückt sein über etwas und der Künstler sagt, das muss ich nachgestalten, das muss ich malen oder in Musik setzen oder so etwas. Und da denkt er nicht an Macht, behaupte ich, in dem Fall. Das ist also viel Scharfsinn, aber auch mit einiger Blindheit dabei, wie das dann bei sowas ist. Also das gibt, das werden, alles werden rechtfertigen und wiederwollen, das ist ja sein Gedanke mit der ewigen Wiederkehr, nicht? Dass ich so zu allem Ja sage, dass ich sage, jeder Moment soll immer wiederkehren. Denn wer ja Änderung will, ist ja mit dem, was ist, nicht zufrieden. Und er sagt, an sich sollte das große Ja zu allem stehen, so in der Aufnahme dessen, was der Schöpfer auch nach der am sechsten Tag der Schöpfung sagt, er sah alles, was er gemacht hatte und sagt, es ist sehr gut. Extra mit der Steigerung nochmal, sehr gut, Tofnot, dass man das also dann nochmal sieht. Also, er schreibt ja einfach nicht Liebe zu den Menschen oder zu den Göttern oder zur Wahrheit, sondern Liebe zu einem Zustand, einem geistigen und sinnlichen Vollendungsgefühl, ein Bejahen und Gutheißen aus einem überstrebenden Gefühle von gestaltender Macht. Die große Auszeichnung, und das nennt er dann wirkliche Liebe. Ich erlaube zu sagen, nein. Aber das gibt es auch. Aber zu behaupten, dass das es eigentlich sei, dass man das noch fett druckt obendrein. Und meine einfache Antwort wäre die, wenn das wirklich die Liebe wäre, dann gäbe es keine Dankbarkeit für die Liebe. Und wenn es keine Dankbarkeit gibt, gibt es kein Glück. Denn der Glückliche ist dankbar und der Dankbare ist glücklich. Dass man das also wirklich sehen muss, dass es hier einfach dann nicht klappt. So wie mit einem Kollegen, den ich mal in Berlin diskutiert habe, der gesagt hat, wir sind alle durch und durch absolute Egoisten. Und deswegen brauchen wir das Recht, damit wenigstens ein gewisses Maß an Mitmenschlichkeit gewahrt bleibt. Da habe ich mir erlaubt zu sagen, ich weiß, Sie sind verheiratet, wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Hinterher stellt sich heraus, seine Frau war sogar mit da, wir haben hinterher noch zusammengesessen, Rotwein getrunken. Und dann gesagt, da wird er mal drüber nachdenken. Hat aber nicht gemacht und redet immer noch so. Also wenn das wirklich die Liebe sein soll, der eigene Machtgedanke, woher Dankbarkeit? Und was ist das dann für eine Welt? Und das gehört für mich zu den Dingen, zu der Tragik Nietzsches, dass er so ein Verdächtiger ist und auf der anderen Seite ja so edel sein will und adelig sein will und genau das. Und ein edler Mensch verdächtigt nicht. Ricoeur hat ihn ja zu den drei Maîtres de Soupçon gezählt, zu den drei Meistern des Argwohns. Marx, Nietzsche, Freud. Die nichts stehen lassen können, sondern immer sagen, nee, da steckt doch irgendwas Mieseres dahinter. Dann fällt mir mein Vater ein, der hat gesagt, es sucht niemand einen hinterm Ofen, es sei denn, er hätte selbst schon dahinter gesessen. Das heißt, wir gehen eigentlich immer von uns aus. Ach, ja. Ist jetzt...
Bloß anstecken.
Ja. So, ist so okay? Geht so? Ach so. Sehen wir mal, sonst müssen Sie sich nochmal rühren. Ist da? Ah ja, gut. Und so meine ich jetzt auch bei der Fortsetzung, wenn Sie das nächste anschauen, der Sinn für Wahrheit muss, wenn die Moralität des Du sollst nicht lügen abgewiesen ist, sich vor einem anderen Forum legitimieren, als Mittel der Erhaltung von Mensch, als Machtwille. Da kann man sich auch wieder fragen, wie kann der auf so eine Idee kommen? Will nicht jeder von uns eigentlich nicht getäuscht werden? Wollen wir nicht erkennen die Dinge, wie sie sind? Und warum gibt es so viele Skeptiker? Weil sie eben gerade Angst haben, falsche Vorstellungen zu haben von der Wirklichkeit. Auch das ist eine Weise, wie man nochmal der Wahrheit die Ehre geben will. Ich will mich nicht täuschen, ich will nicht getäuscht werden, ich will die Dinge sehen, wie sie sind. Aber da muss man nicht sagen, damit ich Macht habe, sondern einfach, weil nur das stimmt. Diese Einstimmigkeit, die dann dort gegeben ist. Gegen die Moral hat er immer was, weil er meint, das sei ja bloß so was, so Schmieröl für das gesellschaftliche Funktionieren. Deswegen wendet er sich da immer so scharf dagegen. Denn das Zweite, dass erstmal Verbote sind bei den Geboten, das kann man eigentlich auch nochmal sich nüchtern klar machen. Weil bei den positiven Forderungen, ich ja keine Grenzlinien ziehen kann. Sie denken also, in der biblischen Tradition heißt ja, das erste Gebot ist ja kein negatives Gebot, sondern positives Gebot. Man soll Gott, den Herrn, lieben mit dem ganzen Herzen. Und dann sieht man deutlich, das ist ein Gebot, das niemals erfüllt werden kann, weil es sich immer noch mal steigern kann. So dass man hier eigentlich immer nur eine Richtung angibt, sagen zum Teil auch dann die Fachleute, das sind so Richtungsgebote, wozu man unterwegs ist. Während man sehr deutlich angeben kann, sagen wir auch Deadline, wo etwas dann jetzt nicht hingehört und nicht in Frage kommt. Das kann man deutlich angeben. Man kann nicht sagen, was positiv geboten ist, weil sich das aus der Situation ergibt. Ich kann natürlich allgemein formulieren, gehe möglichst wach und lebendig auf Situationen ein, antworte in jedem Moment auf die Situation, die Frage, die die Situation dir stellt, aber ich kann das nicht in Regeln im Engen fassen. Aber ich kann sehr wohl in Regeln fassen, was auf keinen Fall in Frage kommt. Und deswegen ist es kein Wunder, dass von den 10 Geboten eben 8 mit nicht anfangen. Und auch bei den Geboten für die Gerechten der Völker, diesen sogenannten noachidischen Geboten, sind eben von den 7 6 Verbote. Und es ist nur ein Gebot dabei. Das eine Gebot heißt, richte eine funktionierende Rechtsordnung ein. Alles andere sind negative Formulieren, vergewaltige nicht, gib kein falsches Zeugnis, morde nicht und so. Also das, was auf jeden Fall nicht in Frage kommt, wird formuliert. Da muss man sich gar nicht darüber aufregen, hat nichts mit Verneinung zu tun, sondern es ist die Form, wie bejaht wird. Das haben wir ja auch im Theoretischen. Denken Sie an so Fragen wie denke ich Leib und Seele? Wo ich sagen kann, weder habe ich meinen Leib, noch bin ich mein Leib, ich bin leiblich. Oder mit dem Tod. Weder bin ich unsterblich, noch verende ich wie die Tiere, ich sterbe. Also das, was ich positiv sagen kann, sage ich nur mit einem Wort. Und wenn ich es näher formulieren will, muss ich nach beiden Seiten irgendwas abgrenzen. Daher sagt man definieren, abgrenzen. Heißt das, um was zu bestimmen. Auch da fände ich es also verkehrten Scharfsinn, sich da jetzt über die Negativität auszulassen dabei. Ist gar nicht gemeint. Und das dächte ich mir hier auch so. Also natürlich gibt es auch dem Machtwillen geht es um Wahrheit. Aber dem Willen um Wahrheit geht es nicht immer um Macht. Sodass also das nicht falsch ist, ganz, aber es ist in dieser Absolutheit, behaupte ich, falsch. Und dasselbe macht er jetzt weiter beim Schönen auch nochmal, wenn Sie das sehen. Nicht? Ebenso unsere Liebe zum Schönen ist ebenfalls der gestaltende Wille. Beide Sinne stehen beieinander. Der Sinn für das Wirkliche ist das Mittel, die Macht in die Hand zu bekommen, um die Dinge nach unserem Belieben zu gestalten. Das kann man so sagen. Die Lust am Gestalten und Umgestalten, eine Urlust. Ja, aber die gehört doch nicht immer hin. Gut, beim Herrn K. heißt das ja auch mal so, nicht? Was macht er, wenn er einen Menschen kennenlernt und ihn liebt? Dann macht er einen Plan, wie er ihn ändert, nicht? Also das heißt, er bejaht ihn gar nicht, wie er ist. Wenn ich sage, ich muss ihn erst mal ändern, dann heißt es bejahen nicht, wie er ist. Es ist richtig, dass auch in dem Änderungswillen ein Moment an Bejahung steckt. Das will ich nicht leugnen. Man ändert immer nur, wo man meint, es ist noch änderungswürdig, sonst wirft man es weg. Also wer was verbessert, behauptet, es ist immer noch gut. Denn wenn es ganz schlecht wäre, wird es nicht verbessern. Das ist schon richtig. Aber jetzt zu behaupten, der Hauptpunkt dabei sei der Verbesserungswille, das finde ich wieder falsch. Dass das nur mal mit drin steckt. Klar will man dem anderen helfen, mehr er selbst zu werden. Aber dass es das Umgestalten das Erste ist, statt einfach der Freude an erreichter Gestalt. Man kann natürlich auch noch mal sagen, dass der Rezeptionsästhetik, dass der Wahrnehmende von Kunstwerken mitgestaltet noch einmal, dass er auch einen ästhetischen Sinn haben muss, auch einer, wie die Alten gesagt haben, produktive Einbildungskraft haben muss. Er ist dann zwar kein voller Erstkünstler, aber er muss das nachvollziehen können. Das gebe ich ihm zu. Aber das in den Hauptkern hineinzustellen, dass es in erster Linie um Gestaltung geht, statt um Entgegennahme, sehe ich wieder nicht ein. Aber Sie rühren sich ja, wenn Sie es anders sehen. Wie gesagt, ich rede ja immer nur, wenn Sie nichts sagen. Also. Und dann kommt der nächste Satz. Wir können nur eine Welt begreifen, die wir selber gemacht haben. Das ist ja, der berühmte Autor dafür ist Giambattista Vico. Giambattista Vico hat als erster gesagt, die einzige Wissenschaft, die es geben kann, ist die Geschichtswissenschaft. Denn die Geschichte machen wir, während die Natur Gott gemacht hat. Und Gottes Gedanken sind ja so hoch über unseren Gedanken wie der Himmel über der Erde, heißt es in der Bibel. Also sagen die, wir können die Dinge nicht erkennen, kann man auch bei Thomas von Aquin lesen. Pieper hat das immer sehr betont, Das, er sagt, die normalen Scholastiker unterschlagen das und lesen den Thomas zu positiv. Er hat eigens ein Büchlein geschrieben über das negative Element in der Theologie von Thomas von Aquin. Die zweite Auflage hat er dann etwas bildhafter genannt, unaustrinkbares Licht. Das klang ihm so schön. Ich habe ihm gesagt, den Ausdruck finde ich trotzdem falsch, denn wer redet von einer unaustrinkbaren Dusche? Kein Mensch will die austrinken. Nicht? Und so ist das beim Licht auch. Ich will das Licht ja gar nicht austrinken, sondern ich stehe unter den Lichtgüssen Gottes, so wie das im, ich glaube, der 36. Psalm heißt, unter deinen Regengüssen stehen wir und in deinem Lichte schauen wir das Licht. Oder so, wo das so ausdrücklich gesagt wird dann. Das ist noch was anderes. Aber Vico hat das auch so gesagt, wir können Geschichte können wir machen und das ist aber einmalig geblieben bis zu Marx. Der hat dann dasselbe ja wieder aufgenommen und hat auch gesagt, Menschsein heißt die Welt gestalten, sich sein Leben selber aufbauen, die Lebensmittel sich selber herstellen und deswegen ist die Geschichte die einzige Hauptwissenschaft und die anderen sind denen zugeordnet. Während sonst ja die Science eben extra sagen, Geschichte ist eher sowas zum Erzählen und das ist nicht, das ist keine eigentliche Wissenschaft, diese Hermeneutik. Ja, das ist so eine Gruppe, die so alle irgendwie zusammenhängen. Immerhin hat er ja über das Ganze drüber geschrieben, das sollte man vielleicht nicht unterschlagen, die vorläufigen Wahrheiten. Nicht? Nicht? Wenn man das wieder sagt, kann man sagen, okay, gut.
Bitte? Aber taucht dann nicht eine Frage auf, gibt es was an der Natur zu vollenden? Oder einfach, wenn jetzt der Mensch reinkommt in die Geschichte, auch in der Religion gibt es ja verschiedene Auffassungen.
So ist es.
Die sagen, ja, Beschneidung deshalb, weil das die Natur braucht. Und
so ist es, genau so.
Ob man das jetzt richtig findet, ja.
Ist ein wichtiger Punkt.
Und so ist ja. Es ja auch in der Kunst.
Ja.
Meine, die Kunst ist ja irgendwo ein Umgang mit der Natur, die sie uns dann doch in zusammengefasster, manchmal sogar in vollendeter Form zeigt.
Ja.
Und das ist ja der Auftrag indirekt an die Menschen, den man ja auch rauslesen kann. Manche lesen es nicht raus, aber...
So ist es. Nee, stimme ich voll und ganz zu. Das ist ja das, was mit Paradies gemeint ist. Paradies heißt Garten und Garten heißt vermenschlichte Natur.
Ja, das, da muss man ja schneiden.
Ja, so ist es. Genau so. Ja.
Aber jetzt in, das, in der Menschentun, so kann sich immer auslesen, weil der Nietzsche versucht ja auch oft den Irrtum zum Beispiel zu bejagen.
Ja, ja.
In dem Moment, wo der Mensch
ja.
Platon meint das oft mit den Worten, ja, die Worte stechen und
ja.
Da ist schon ein Problem drin.
Mhm.
Weil
ist auch.
Eines lobt man, das andere lobt man das nicht.
Ja. Ja.
In einer bestimmten Formulierung. Mhm. Ja. Also da haben wir ganz große Probleme und also ein neues Problem stellt sich da.
Ja, völlig eingeräumt. Ja. Das macht er ja auch sehr deutlich immer, das werden wir auch sehen im Folgenden wieder, dass er sagt, das Tier ist eben da ausgerichtet und der Mensch ist vom Irrtum bedroht. Wenn man über die Natur hinausgeht, besteht natürlich auch die Möglichkeit des Irrtums. Das ist das Problem der Freiheit, das ist wahr. Aber auf der anderen Seite haben ja die großen Lehrer auch immer darauf hingewiesen, wie die Dinge durch den und die Tiere und so durch die Begegnung mit dem Menschen nicht bloß kaputt gemacht werden und verändert werden, sondern auch vollendet werden. Sondern dass man sich so ein normales Wildpferd reicht eben nicht an so einen edlen Araber heran, der so da ist. Oder irgend so ein Wolf, der da in der Gegend rumrennt, reicht nicht an einen Schäferhund oder an so etwas heran. Dass man sagt, durch die Begegnung mit dem Menschen, mit aller Bedrohung, die da auch nochmal drinsteckt, wenn man denkt, was die zum Teil da arme Hunde da züchten, nicht? Die unentwegt Schmerzen haben, weil man ihnen die Schnauze so sehr zurücksetzt oder das Rückgrat funktioniert nicht. Und also die Geschichten, das sind ja üble Dinge, die da dauernd auch passieren, gibt es auf der anderen Seite eben doch auch einen Schritt, der... Selbstüberschreitung des Tiers. Clive Staples Lewis in seinem Buch über den Schmerz, also diese, seine Theodizee, hat zwei Kapitel über, auch über das Tier, Es kommt bei, in den deutschen Büchern fehlt das in der Regel. Das gehen da nicht so drauf ein. Schopenhauer hat es auch sehr stark im Blick gehabt, dieses Mitleid mit den Tieren, aber es tritt sonst etwas zurück. Aber bei den Engländern ist es ausgeprägt. Und der führt dort auch ziemlich ausführlich an, eben welche Chancen da auch nochmal drinstehen. Auch wenn man einen Apfelbaum nimmt oder so etwas, nicht so ein richtig schöner Apfel, dann muss der Baum doch ganz glücklich sein, eigentlich drüber gegenüber dem, was der so alleine bloß so herkriegt. Nicht? Diese kleinen Dingerchen da. Also, dass da schon Möglichkeiten nochmal drinstecken, der Entfaltung und des Weitergehens.
Ja, die Pflege zum Beispiel.
Ja.
Also, ich meine, ich habe es mal mit Wildtieren erlebt, in der im zentralen Massiv. Mhm. So Bergpferde sind ja. Da. Mhm. Und die wurden in einem großen Areal viele Jahre ganz für sich gelassen. Dann hat einen Ruhrgebiet ein paar gekauft, die transportiert. Die Pferde haben ausgesehen, man kann sich nicht vorstellen, was da an Zecken, an. Ohne Pflege geht es irgendwie nicht.
So ist es.
Es sei denn, man lebt da einfach so, aber das ist
schrecklich. Finde ich schon. Und das steckt alles eigentlich mit dem Begriff der Sorge und der Pflege und der Herrschaft auch mit drinnen. Also die Herrschaft über die Tiere hat eben einmal diese Bedeutung, dass die Kirchenväter sagen, das sind gar nicht die Tiere gemeint, sondern unsere Leidenschaften. Dann ist gemeint, dass es nicht bloß eine Herrschaft ist, die zu unterdrücken, sondern sie eben zu hegen und zu pflegen und weiterzubringen. Und ihnen zu helfen, wie das auch die Regierenden machen sollen, also die Hirten der Mannen, so wie das da beim Homer dann heißt, nicht? Dass die verantwortlich sind für ihre Leute, für die, dass die ausgebildet werden, dass sie da ein ordentliches Erziehungswesen haben und all die Geschichten. Weil eben, wie Sie sagen, wenn das alles sonst verlottert das, wenn das nicht eben in dieser Weise zugeschnitten und bereit wird, wie auch eben die Pflanzen, die beschnitten werden müssen, also die Bäume und dass da ordentlich was wird, wenn man das richtig macht.
Nicht. Und könnte es nicht so sein, dass der Mensch, ohne sich bewusst zu werden einer bestimmten Mächtigkeit, kann er sich ja auch oft nicht dazu aufraffen?
So ist es. So ist es.
Bleibt es nicht. Geht es sogar zurück.
So ist es, ja.
Dann ist er ein zurückfallendes Wesen und spricht dann ja auch nicht mehr ein Ja.
So ist es.
Zum Leben aus.
Ne, wir haben wirklich diesen Dienst also zu tun. Das ist schon wahr, dass das dahin gehört, dieser Hege und Pflege und dass man danach Rechenschaft geben muss. Dass das hingehört. Dass, dass
aber jetzt, man wird eben, wenn man was ausprobiert, wenn das Experiment.
Geht es auch manchmal schief. So ist es. Natürlich. Ja.
Aber in dem Moment, vor allem wo arbeitet das Holz.
Ja.
Und wir haben noch nicht Angst gehabt, dass es kaputt macht.
So ist es. So ist es. Das ist genau das Problem. Ja. Oder ein Stein, ja eben. Das ist schon toll, wenn man es dann so hinkriegt, wie der Michelangelo, trotz verhauenem Stein, ne? Und bringt dann da den David raus, sagenhaft. Also, jetzt der nächste Schritt, da sind wir jetzt schon Sommer, Herbst 84. Über die großen Philosophen, dass dieselben geraten sind. Was sind denn diese Kant, Hegel, Schopenhauer, Spinoza, wie arm, wie einseitig? Da versteht man, wie ein Künstler sich einbilden kann, mehr als sie zu bedeuten. Nun gut, also ich meine, dass tatsächlich man immer einen Preis zahlt, wenn man an irgendetwas arbeitet. Deswegen bin ich ja gegen die Bildungsidee, die die Ganzheit als Teleios als ganz erfüllt sieht. Also diese Idealform der Griechen mit dem Kreis oder der Kugel, diese Vorstellung allseitiger Ausgebildetheit. Ich meine, deswegen ziehe ich ja diesen hebräischen Begriff von Ganzheit vor, wo der Gegensatz zu Ganzheit, Tamtamim, nicht heißt unvollständig, sondern es heißt zerstreut. Also das heißt, ich bin unabgelenkt auf etwas ausgerichtet. Bei Hans-Urs von Balthasar heißt das so, wer etwas liebt oder jemanden liebt, der will verschiedene andere Dinge gar nicht wissen, nicht aus Bequemlichkeit, sondern weil er seine ganzen Augen und seine Aufmerksamkeit für dieses Thema braucht. Ich kann nicht sagen, ich muss allseitig gebildet sein, muss alles machen, so herum, sondern wenn ich mich auf eine Sache werfe, muss ich eben zum Beispiel als Berufsmusiker eben sehr viel üben oder das und das machen und kann nicht zugleich noch dies und jenes und alles Mögliche machen. In der Wahl von einem muss man auf anderes verzichten. Man kann nicht zugleich alle Leute angucken. dieses holländische Sprichwort, wer sich vor jedem verbeugt, zeigt jedem den Hintern. Nicht? Also das geht nochmal nicht. Ich muss also irgendwo sehen, worauf richte ich mich aus, was nehme ich in den Blick und was nicht. Dieser Wille, ich darf also nicht diese Selbstbildungsmeinung haben, ich müsste mich zu einem Kunstwerk gestalten, behaupte ich. Sondern ich müsste versuchen herauszukriegen, wo ich meine Antworten zu geben habe und wofür ich mich auszubilden habe und das richtig zu machen. Und natürlich soll man nicht bloß eine Sache machen, man kann schon gucken, aber man muss andere Sachen eben auch lassen. Und dann jeder Berufswahl wird zugleich auch mit einem Verzicht auf andere Möglichkeiten, eigener Möglichkeiten erkauft. Wenn man nicht einfach so irgendwie so Hans Dampf in allen Gassen werden will, aber wenn man wirklich irgendwo etwas erfolgreich Leuten helfen will, als ein Arzt oder was auch immer, muss man dafür Zeit, Kraft, Intelligenz und alles hineinstecken. Und das gilt natürlich auch für Philosophen, dass die eben ihre Arbeit machen und das tun und andere Dinge bleiben liegen. Das ist richtig, das, was soll's. Meine Frage ist nur, ob das jetzt bei den Künstlern prinzipiell anders ist. Nicht? Er hat so diese Vorstellung, das ist halt Nietzsche, dass er diese Vorstellung hat, der Künstler macht nicht Kunstwerke, sondern erstmal macht er sich zum Kunstwerk, wenn das so richtig ist. Und da ist die Frage, ob das richtig ist. Soll ich wirklich mich zum Kunstwerk machen oder soll ich am Kunstwerk arbeiten? Bei Ben habe ich das gelesen, wo er sagt, vollende nicht dich, sondern jedes deiner Werke. Schreibt er in einem seiner Arbeiten. Das meine ich genau, also diese Sache, dass ich tue, was mir aufgetragen ist. Und wenn ich das tue, dann werde ich dabei auch was. So sieht es jedenfalls Hegel in seinem berühmten Herr-Knechtschaft-Kapitel. Nicht? Er sagt, der Knecht, der Diener, der seine Arbeit tut und damit verzichtet auf jetzt seine eigenen Wünsche oder Begierden. Arbeit heißt ja bei ihm gehemmte Begierde. Also ich bleibe an der Arbeit dran und erfülle mir nicht, wozu ich jetzt da Lust habe, sondern ich mache meine Arbeit, tue meine Pflicht, dann werde ich dadurch auch selber jemand. Wenn er sich bemüht, die ganze Zeit also ordentlich zu kochen, ist er hinterher ein bekannter Koch, wenn er Glück hat. Oder so. Sodass dadurch, dass ich was tue, ich auch etwas werde. Aber ich kann nicht mich dazu machen, sondern ich kann meine Aufgaben erfüllen und dadurch mache ich mich zu was. Also es gibt Dinge, die ich nicht direkt anzielen darf, sondern die sich nur ergeben, wenn ich was anderes mache.
Was würden Sie denn dazu den, also jetzt zu der Auffassung, dass dieses Herr-Knecht-Verhältnis, das ist ja auch nochmal in uns hinein verlegt ist, heute immer mehr. Ich bin ja auch Herr und Knecht, mir selbst gegenüber.
Sind wir alle.
Und das hängt ja dann mit dieser Selbstausbildung, die man ja auch als Wort nicht übertreiben muss.
So ist es. Ja.
Wahrscheinlich auch ein Irrtum, ja. Aber wenn man es übertreibt, ist es auf alle Fälle ein Irrtum. Aber dieses Spannungsverhältnis ist ja in jedem drin.
Stimmt. Das, vielen Dank, dass Sie mich daran erinnern. Das sagen auch, also die Hegel-Literatur sagt das auch so. Also diese berühmte Begegnung da der beiden, die da auf Leben und Tod kämpfen und der dann aus Angst vom Tod sich unterwirft, Knecht wird. Da ist die eine Lesart, vor allen Dingen natürlich von den Marxisten, das war dann nochmal Courget, vor allen Dingen auch in Frankreich, der hat das eigentlich immer nur so vertreten, als Kampf eben der Klassen und der beiden Gruppen gegeneinander. Aber von vornherein gab es auch immer die andere Auslegung, zu sagen, das sind beides Seiten desselben Bewusstseins. Weil ja das Bewusstsein zwei Momente hat. Also das Bewusstsein hat ja einmal die Ausrichtung auf das Objekt, dass ich das tue. Und dann habe ich nochmal das Bewusstsein, das sich auf das Bewusstsein richtet. Hier richte ich mich also nicht auf das Objekt, sondern auf das Bewusstsein. Und dann gesagt, diese Spannung, die nochmal im Bewusstsein drinsteckt, die übrigens auch erklärt, warum ich in der Phänomenologie des Geistes nur drei Schritte habe. Also das ist der erste. Der zweite Schritt ist, dass ich eine Reflexion reflektiere, die sich auf ein Objektbewusstsein bezieht. Und dann gibt es nur noch das dritte, indem ich mich auf eine Reflexion beziehe, die sich auf eine Reflexion bezieht. Wenn ich weitergehe, wird es eine leere Iteration, kommt nichts mehr. Und das ist das, was er in der Phänomenologie, das wird beobachtet. Das ist hier der Leser, wo Hegel dann sagt, wir beobachten, was hier jetzt dem Bewusstsein begegnet, wie es da enttäuscht wird und weiterkommt und so. Das nennen dann die Leute das phänomenologische Bewusstsein. Und das ist das, wozu Hegel die Phänomenologie überhaupt geschrieben hat, dass man am Ende ankommt beim absoluten Bewusstsein, dass man das Ganze hat. Und dann sind das drei Schritte und mehr gibt es nicht. Und man dann sagt, dort sich einfach wiederholt. Gegenstandsbewusstsein, Reflexion aufs Gegenstandsbewusstsein, Reflexion auf die Reflexion, auf ein Gegenstandsbewusstsein, die Reflexion auf eine Reflexion. Und dann unter dieser Rücksicht wird dann gesagt, Herr und Knecht ist genau die Spannung zwischen dem und dem. Das ist das Bewusstsein, was eher knechtisches Bewusstsein ist, weil es da auf die Objekte gerichtet ist. Und das ist das Bewusstsein, das die Reflexion in sich im Auge hat, das wäre dann der Herr. Und wenn Sie gute Kommentare lesen oder so dazu, dann finden Sie immer beide Angaben in der Hegel-Literatur. Und nicht nur das eine.
Und wenn man jetzt sagt, ich habe das absolute Bewusstsein, wäre das doch ein Wertung, oder?
Das ist eben die Frage. Also der Hegel hat ja auch gesagt, er hat sie eigentlich nicht.
Ja, ja.
Er sagt, es geht schon mal weiter. Auf der anderen Seite steckt natürlich auch schon nochmal der Ernst drin, dass er sagt, wenn ich zur Wahrheit komme, wir würden in religiöser Sprache sagen, er drückt sich auch manchmal religiös aus, dass ich dann tatsächlich an dem Bewusstsein Gottes teilhabe. Das Bewusstsein von Gott im Menschen, das fortgeht zum Bewusstsein Gottes in uns. Also das... ich von dort her das weiß, dass die Wahrheit in mir da ist, dass ich die schon sagen kann. Die Frage ist, wo das hinpasst. Nicht? Aber zum Beispiel bei so einem Satz, gestern hatte ich gesagt, wo ich weiß, dass ich weiß, also dass mich die Forderung trifft, der Wahrheit die Ehre zu geben, da meine ich, da bin ich tatsächlich in diesem Sinne in einem absoluten Bewusstsein. Und deswegen haben die Alten gesagt, das Urgewissen ist die Stimme Gottes, die unfehlbare. Also nicht das konkrete Gewissen. Da kann ich mich irren, wenn ich sage, ich müsste also jetzt, weiß ich, entweder in Krieg ziehen oder Kriegsdienstverweigerer, kann es beides geben, beide können sich irren oder einer oder so, das kann es geben. Aber vom Absolut, von diesem Urgewissen, da haben die Alten gesagt, das ist die Stimme Gottes, das ist immer unfehlbar. Das ist ja auch nur allgemein formuliert. Das sagt ja, tu deine Pflicht, respektiere die Wahrheit, sei gewissenhaft oder so. Und das ist zugleich die unmittelbare Gegenwart Gottes selber.
Aber man könnte sagen, beim Menschen ist ja der Auftrag, dass er das absolute Bewusstsein jetzt
ins Kategorisieren
wird.
Genau.
Dass es wieder leicht wird. Und da löst er ja auch ganz neue Probleme auf.
So ist es.
Absoluten Bewusstsein.
Die haben wir genau, die haben wir. Und deswegen ist ja eben, deswegen kann man ja verstehen, dass die Menschen abwechselnd ein Tier oder Gott sein wollen, weil wir sind wirklich kompliziert. In Gott ist das klar. Und beim Tier ist es auch klar, nur bei uns ist es nicht klar. Das ist eben genau das Problem. Weil wir eben nicht so sind, wie ich immer hinmale, und auch nicht so sind, sondern eben so. Von dem Kreis haben wir das und von dem Strich haben wir das und das steckt jetzt so ineinander bei uns drin. Und deswegen ist das so fehlbar und muss also gestützt werden und braucht gegenseitig Hilfe und dergleichen, dass das hinkommt. Wobei die Hilfe eben natürlich auch nicht unfehlbar ist. Natürlich nicht. Dass genau das da nochmal mit drin steckt. Also die Künstler vielleicht manchmal also geschlossenere Persönlichkeiten sind, aber da kommt mir eigentlich, wenn ich mir meine Künstlerfreunde angucke, die sind anders als die Philosophenfreunde auch, kommt mir so vor. Also das ist dann nicht der Punkt. Und er sagt dann, ja, die Kenntnis der großen Griechen hat mich erzogen. Heraklit, Empedokles, Parmenides, Anaxagoras, Demokrit ist mehr zu verehren, sie sind voller. Ich frage mich, ob das nicht eine optische Täuschung ist. Von denen haben wir eben halt nur die Fragmente, nicht? Und dann und in Fragmente liest man immer alles Mögliche hinein, ob die jetzt wirklich so viel größer dann sind als ein Platon, Aristoteles. Da meine ich, könnte man begründete Zweifel dran haben. Die Frage ist, ob man überhaupt so ein Ranking machen kann oder soll. Nicht?
Nochmal zum Künstler. Bei Künstlern ist es doch eigentlich oft so, dass sie die Reflexion überhaupt nicht bewusst haben.
So ist es.
Wenn man dann nachfragt, was ist... Das ist alles, was sie machen, sie zeigen irgendwas, aber Ja. Reflexion ist eigentlich was von den Theoretikern dann, die versuchen, da reinzukommen, ja. Wenn sie Glück haben, erreichen sie es. Aber wenn man Künstler selber fragt, was ist in dir vorgegangen, können sie es nicht in Worte.
So ist es. Ist ganz, das ist ja eines der berühmten Themen zwischen Goethe und Schiller, nicht? Dass der Schiller sagt, er selber ist ein sentimentalischer, wie er das nannte, Dichter. Das heißt, er muss aber das durchdenken und durchklären philosophisch. Während eben der Goethe das einfach so lebt, er sagt dann auch, bilde Künstler, rede nicht, nicht? Sagt dann, so der Goethe, während ein anderer sagt, nein, ich muss das auch für mich durchdenken. Also ich glaube, es gibt beide Typen. Bei denen, auch unter meinen Freunden, aber im Ganzen gilt natürlich klar, dass das bei den Philosophen anders ist. Da hat dann nochmal wieder der Stolz der Künstler. Dazu fällt mir immer dann die Grillparzer-Rede von Hofmannsthal ein, der gesagt hat, die Philosophen treiben den Prozess der Ideen von Instanz zu Instanz und kommen nie zu einer Lösung. Und sagt er, in der Gestalt ist das Problem erledigt. Also der Künstler bringt das in die Gestalt und dann behauptet er, es erledigt. Dann das Problem, ob es wirklich erledigt ist, ist die andere Frage. In einer
für den Moment würde ich sagen.
Im Moment, so ist es nicht, aber nicht im Ganzen. So ist es. Also in einer meiner Festschriften hat also mein zweiter Sohn, der ist ja nicht bloß Philosoph, sondern auch Künstler, der hat extra diesen Satz, weil ich den sonst so liebe und öfter zitiert habe, in der Gestalt liegt das Problem, hat er eigens dagegen geschrieben und sehr deutlich geschrieben, dass das nicht wahr ist, was für ein Problem soll da eigentlich gelöst sein, das gibt es gar nicht, sondern wird eigentlich nur vertieft oder so ähnlich. Nicht?
Hat er, das geht jetzt auf eine andere Ebene.
So ist es. Nicht? Und hat das da also aufgenommen, gerade dann nochmal von dem, na, wie heißt der Franzose mit seinem, der eigentlich so logische Franzose, Valéry, ne? Der dann in seinem Text über den Sokrates und den Künstler eben wirklich zeigt, dass hier die Gestalt überhaupt das Problem nicht erledigt, sondern dass es darin gerade nochmal drinsteckt oder so. Kann man wirklich sehr schön nachvollziehen nochmal. Aber Hofmannsthal hat es so behauptet. Und tatsächlich ist da was dran. Mein Beispiel war immer, so ein Shakespeare-Stück, die Bühne voller Leichen und die Welt in Ordnung. Das ist ganz merkwürdig. Also wie der das hinbringt, weiß der auch nicht richtig. Nicht? Dann heißt es dann, der Rest ist Schweigen, zum Beispiel im Hamlet. Und das ist ja nicht ein Schweigen der Betröpstheit oder so, sondern es ist das Schweigen irgendeiner ungreifbaren Anwesenheit, behaupte ich, wo man dann in der Ferne dann doch die Trompeten des Fortinbras hört. Das lässt mich dann wieder an diese Trompeten im Fidelio denken, dass der Gouverneur im letzten Moment kommt oder so. Ne? Also dass hier tatsächlich so eine Erfüllung dann da ist. Und ganz Ihnen zugestimmt, wie das geht, das hat auch Helmut Kuhn so geschrieben. Das war ja einer meiner Lehrer hier, als ich hier studiert habe. Und der hat ein Buch auch geschrieben über den Sinn und so die Sachen und schreibt eben, dass die Kunst es fertigbringt, Tränen, Schmerz und Herzenspein irgendwie aufzunehmen, versöhnt und verwandelt. Und dann schreibt er, wie das der Künstler macht, weiß auch der Künstler nicht. Aber es gelingt dort, was dem Philosophen nicht gelingt und dem Theologen nicht gelingt, nämlich eine Art von Theodizee, also von Rechtfertigung der Welt, trotz des Unglücks und der Schmerzen in der Welt, dass so etwas in der Kunst immer wieder gelingen kann. Mein Standardbeispiel, eines der schönsten, ist für mich tatsächlich der Panther von Rilke. Will Sie den nehmen, diese drei Strophen mit den vier Zeilen, und es gibt überhaupt keinen Trost da drin. Sondern es hört ja auf mit, dass das Bild geht hinein und hört im Herzen auf zu sein. Und dann hat er ja nochmal die Masche, da lässt er in der letzten Zeile, der letzten Strophe, noch eine Hebung weg, um auch da nochmal den Abbruch deutlich zu machen.
Wie heißt
das? Der Panda ist das. Also da, sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist es, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Ne? Und dann geht er so hin und her, läuft er dort, und dann heißt es, manchmal schiebt sich der Vorhang der Pupille auf und dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Also es ist völlig trostlos. Dieser Panther im Jardin des Plantes, der da eben in diesem engen Käfig hin und her rennt. Ne? Aber das Gedicht lesen heißt zugleich, es ist ein Gedicht und kein Geschrei und Geheule. Das heißt, da muss nicht drinstehen, es ist wunderschön, sondern dadurch, dass die Klage Gestalt wird, Goethe lässt dann den Tasso sagen, und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, gab mir ein Gott zu sagen, was ich leide. Dass das also jetzt hier hineinkommt und eine Antwort ist. Ohne dass da jetzt irgendwelche Tröstungen in Verse gebracht werden. Ist keine Tröstung da. Hört im Herzen auf zu sein. Aber weil es ein Gedicht ist, ist es ein Trost. Und das könnte man bei vielen von diesen Dingen versuchen zu zeigen. Er würde mir dann zu schnell wieder bloß von der Macht reden hier. Das finde ich schade. Weil man wirklich sehen muss, diesen geschenkten Trost, der hier möglich ist. Das würde ich da meinen. Natürlich finden wir uns alle wieder in diesem Gedicht. Das muss er auch nicht betonen. Deswegen ist es ja auch so berühmt. Und es ist wahrscheinlich das berühmteste der Gedichte aus den neuen Gedichten. Er spricht das auch in einem Brief extra an, wo er an eine Dame schreibt, dass er eben aus dieser Gefühligkeit des Anfangs, Stundenbuch und so diese frühen Sachen, eben in der harten Schule von Rodin gelernt hat, die Dinge sauber zu bearbeiten und klar werden zu lassen. Und dann schreibt er da auch, das kann man vielleicht besonders ablesen an meinem Gedicht Der Panther, wo er das selber also auch weiß, dass es eins seiner großartigsten Texte ist nochmal. Und nochmal bis hin, dass in der letzten Strophe nochmal die letzte Hebung fehlt, da bricht wirklich ab, hört auf. Das ist schon wirklich, also einfach toll, dass so die Muse da geschenkt hat. Und dass das dann so eine Erfüllung wäre, ohne dass er sagen kann, wie. Genau das. Also, und so ist das natürlich auch, diese Vermischung nochmal von Dichtung und Philosophie bei diesen Großen, die ja dann auch den Heidegger so faszinieren, sind ja auch faszinierend, diese frühen. Ich habe auch früher mal schon Seminare dazu gemacht, überlegt, ob wir nicht das hier mal wieder machen sollten, also diese Alten da zu lesen mit ihren Fragmenten, weil das wirklich einfach faszinierend ist. Nicht? Aber jetzt sind wir erstmal hier. Also das Dritte, dann kommt wieder das Christentum, das die Menschen verdorben hat, nicht? Zum Beispiel Pascal und früher den Meister Eckhart. Das ist ja so seine Behauptung, dass er sagt, dass der Pascal durch das Christentum zugrunde gerichtet worden ist. Und dass das Christentum auch noch den Begriff des Künstlers verdirbt. Eine schüchterne Hypokrisie, also eine Heuchelei, nicht? Hypokrisie heißt Heuchelei, eine schüchterne Heuchelei, über Raphael gegossen. Zuletzt ist auch sein verklärter Christus ein flatterndes, schwärmerisches Mönchlein, das er nicht wagt, nackt zu zeigen. Goethe steht gut da. Ich nehme an, er meint hier dieses Bild, was er ja schon in seinem ersten Buch besprochen hat, die Verklärung von Raphael. Das ist eines der spätesten Bilder von Raphael. Die Verklärung ist in den vatikanischen Sammlungen inzwischen. Und das Bild, ich weiß nicht, ob Sie es vor Augen haben, das ist ein ziemlich großes Bild. In der unteren zwei Drittel findet statt das, was nach der Verklärung auf Tabor geschieht, während ja Jesus auf der Verklärung zum Tabor ist mit diesen drei Aposteln, kommt ja unten ein Vater mit seinem Sohn, der da von einem bösen Dämon besessen ist und ins Feuer und ins Wasser geworfen wird. Und die Apostel versuchen ihn zu heilen und schaffen das nicht. Und Jesus kommt dann und sagt, das schaffen hier nur Fasten und Beten. Und dann sagt er zu dem Vater dann, man muss nur glauben. Und dann sagt der Vater, ich glaube, ja, hilf meinem Unglauben. Da fällt dieses Wort. Und in den unteren zwei Dritteln findet also diese Geschichte statt mit dem Jungen. Und im oberen Drittel, da ist tatsächlich der Berg gemalt. Und da, ich finde, er schwebt weniger, als dass er steht. Ich finde das nicht eines der glücklichsten Bilder von Raphael. Man sieht auch so die Fußsohlen, so, er steht gewissermaßen wie auf so einer Art Luftschicht oder so etwas und schwebt nicht wirklich. Und das ist tatsächlich nicht so eindrucksvoll, also für mich jedenfalls, muss ich gestehen. Er selber benutzt dieses Bild in seinem ersten Buch da über die Geburt der Tragödie aus der Musik, um zu zeigen, woher es bei den Griechen überhaupt zur Kunst kommt. Er sagt, weil das Leben so unerträglich ist, muss ich versuchen, dem Leben nur als Zuschauer zu begegnen. Das ist der Gedanke. Und den hat Pythagoras so formuliert. also wir haben ihn in pythagoreischen Schriften, dass er sagt, im Theater gibt es halt die Schauspieler und es gibt die Leute, die da eben die Sitzkissen vermieten und die da irgendwas zu knabbern verkaufen. Und die Besten sind die Zuschauer. Deswegen ist im Griechischen die Theorie über der Praxis. Und das ist ja dann auch übernommen worden zu großen Teilen in die christliche Theologie und das Denken. Dann sagt, die theoretische Lebensform ist die höhere. Maria höher als Martha nach der üblichen Auslegung. Also diese Geschichten, die dort hineingehören. Wo ich meine, dahinter steht eben diese Bedrohtheit und die Angst vor der Dramatik des Lebens. Dass ich mich da in die Zuschauerrolle flüchte. Und genau das schlägt Nietzsche vor. Er sagt, wenn ich gehabte Schmerzen hat man gern, sagt man. Die Leute erzählen gern von ihren Nöten hinterher. Das ist eine andere Sache. Oder man liest es im Epos oder im Drama. Wenn ich es verwandle in ein ästhetisches Geschehen, dann ist es nicht mehr schlimm. Daher seine berühmte Formel, nur als ästhetisches Phänomen ist die Welt gerechtfertigt. Also wenn ich die Welt real nehme, ist sie ungerechtfertigt und ist es fürchterlich. Wenn ich sie als ästhetisches Phänomen nehme, dann kann ich sie ertragen und genießen und das hätten uns die Griechen vorgemacht. Das ist also da sein Gedanke und dafür benutzt er eben dieses Bild schon. Dass er hier jetzt auch wieder nochmal aufnimmt. Dass es dahin gehört. Und die Frage ist, da ist was dran. Nicht? Ist was dran. Die Frage ist, wie weit trägt es? Ist das wirklich die eigentliche Lösung? Oder wie sieht es nochmal aus? Dass er da jetzt Jesus nicht nackt malt, das versteht sich ja wohl von selbst gut. Es gibt ja eben tatsächlich den nackten Christus von Michelangelo. Nicht? Der steht in Sopra Minerva. Naja. In Rom, Goethe steht da gut da, natürlich.
Der alte Heil. Ja, das ist ja auch diese Gegend, auch der Angriff gegen Wagner zum Beispiel, war ja auch dieses nicht wirklich auf der Erde sein, sondern Schwimmen und Schweben.
Genau so.
Und der Raphael hatte auch dieses leicht abgehobene.
Ja.
Der hat dadurch ein bestimmtes
Schwergewicht. Ja, ja.
Der Person.
Mhm, stimmt.
Also,
mhm.
Keine echte Kraft.
So ist es.
Aufstehen, ja.
Ja. Nee, also es gibt durchaus, es sind nicht alle Bilder gleich stark von ihm. Ich kann schon verstehen, dass viele Leute wirklich einfach eine unmittelbare, scharfe Aggression gegen Raphael haben, weil es eben so vollkommen ist, dass man die Bilder schützen muss vor den Leuten. Niemand muss die Fragmente von Michelangelo schützen, weil fragmentarisch sind wir alle, da finden wir uns dann wieder. Aber es gibt einen richtigen empörten Zorn gegenüber dieser unangreifbaren Schönheit Raphaelscher Madonnen. Und die müssen wirklich eigens geschützt werden. Ich habe ja vor Jahren hier erlebt, in der Pinakothek, dass da jemand so Säure gegossen hat auf den kleinen Höllensturz von Rubens. So konnte ich dann auch erstmal nicht raus. Weil dann gingen natürlich alle Türen zu und dann wurden wir alle erstmal untersucht oder so. Es war einigermaßen dramatisch. Also diese wirkliche Aggression über zur Schönheit. So wie Nietzsche das ja im Zarathustra den hässlichsten Menschen sagen lässt, du ertrugst den nicht, der dich sah. Und deswegen bringt er Gott um, weil er in seiner Hässlichkeit von Gott gesehen ist. Nein, dieser Gedanke, der taucht dann auch wieder auch auf bei diesem polnischen Marxisten, dem auch sagt, der Mensch ist eigentlich jemand, der vor Gott ausgeliefert ist, weil Gott guckt durch die Kleider durch und sieht uns als Tiere. Und das macht also den Menschen so unglücklich vor Gott. Dass man das also so nochmal so mitsieht. Die Frage ist, ob das stimmt. Nicht? Aber man kann es nachvollziehen, dass jemand das so empfindet. Und dass das bei ihm so drin steckt, dass jemand da weiß, wie erbärmlich ich bin. Der Wagner kommt übrigens auf der nächsten Seite gleich vor, wenn Sie da umblättern. Also insofern ist hier wie immer an diesen Sätzen hier, deswegen dachte ich, ist ja auch sinnvoll, die zu lesen, auch wenn man sie kritisiert, es steckt viel drin und man kommt tatsächlich zu einigen Gedanken dazu. Und hier jetzt geht es erstmal wieder nochmal mit dem Willen weiter. Wir können vom Willen nur das erkennen, was an ihm erkennbar ist. Also vorausgesetzt, dass wir uns als Wollende erkennen, muss am Wollen etwas Intellektuelles sein, in der Tat. Ist ja auch so. Deswegen ist ja so wichtig zu unterscheiden zwischen Streben und Wollen. Der einfache Pfeil ist Streben. Der Pfeil mit dem dazu ist Wollen. Hier, das heißt dann lateinisch Appetitus oder Tendentia, das Unterwegssein, das drin, der Trieb, welchen Sinn auch immer. Und das ist dann hier das Wollen, wo zugleich der Trieb und das Intendieren selber nochmal gewollt wird. Deswegen ist Wollen so eine Doppelbestimmung. Und dann haben wir als drittes das Wünschen. Das gibt es, wenn ich weiß, dass es nicht erreichbar ist, dann kann ich es nicht als Wollen auffassen, aber ich kann immer noch wünschen, was unmöglich ist, aber ich kann es nicht wollen. Wenn ich was will, muss ich wenigstens mir einbilden, es sei möglich. Deswegen stufen die sich so, also streben, wollen, wünschen. Dann kommt also jetzt dann dieser zweite Text da über den Richard Wagner, dass er nur ein Schauspieler sei in jedem schlimmen und guten Sinn des Wortes. Dazu kann man nur sagen, dass wir alle Schauspieler sind, nicht? Wie heißt der von dem Reigen? Der sagt in seinem Paracelsus, sagt er, wir spielen immer, wer es weiß, ist klug. Also wir inszenieren uns eigentlich immer in einem gewissen Maß, mehr oder weniger. Das muss er also jetzt nicht bloß über den Wagner sagen. Bis dorthin, dass ja Person eigentlich nochmal Rolle bedeutet, nicht? Wieder eine Rolle übernehmen und spielen. Das ist einfach so, dass das nochmal drin steckt. Und wo er dann sagt, eben, wer es weiß, ist klug. Barana heißt das dann Ausdruck oder so. Alles, was ist, will sich zugleich nochmal ausdrücken und zeigen. Und da gibt es immer eine Spannung zwischen dem Ausdruck und dem, was sich ausdrückt. Bleibend. Das ist einfach so. Und Anlass zu Verdacht, aber auch Chance zu Vertrauen, die dort drin steckt.
Ja, da kommt später dann die Stelle, da beschreibt er das eigentlich auch, dass er ihm da nochmal begegnet,
ja.
Fast in meiner Jugend. Ja.
So ist es, ja.
Seite 141, das ist eigentlich, das gehört fast zusammen. In meiner Jugend.
Ja. Hatte ich das um. Sie können ja mal eben vorblättern. Das ist Herr Frey sagt, auf der Seite 141, in meiner Jugend hatte ich Unglück. Es lief, der mittlere Text, es lief mir ein sehr zweideutiger Mensch über den Weg, als ich ihn als das erkannte, was er ist, nämlich ein großer Schauspieler, der zu keinem Ding ein echtes Verhältnis hat, selbst zur Musik nicht, war ich so angeekelt und krank, dass ich glaubte, alle berühmten Menschen seien Schauspieler gewesen, sonst wären sie nicht berühmt geworden. Und an dem, was ich Künstler nannte, sei eben das Hauptsächliche die schauspielerische Kraft. Nicht? Tja. Also es ist wirklich was dran. Also ich war ja auf dem Jesuitenkolleg und da hat man in der alten Jesuitentradition auch Theater gespielt. Und ich war so im Theaterkreis, da, ich war eigentlich... Ich dachte nicht, dass ich sowas da machen würde oder so, sondern ich habe irgendwie so eine Deutung gemacht vom Ödipus. Dann haben sie gesagt, den müsste ich dann auch spielen oder so. Nicht? Und da habe ich schon gemerkt, dass ich gedacht habe, also Schauspieler werde ich auf keinen Fall. Also mein ehemaliger Deutscher hat geschrieben, das wäre was für mich oder so. Nicht? Gedacht, nie, wenn man so wirklich sieht, wie man die Leute steuern kann. Man sagt, wenn ich da jetzt noch ein bisschen so drauflege, dann zieht er auch noch sein Taschentuch oder so. Das ist schon ein merkwürdiges Gefühl. Also diese Mischung aus Macht und diese Bedrohung durch die Unechtheit, die da wirklich drin steckt, also so dieses Umgehen mit dem anderen, hat mich schon erschreckt, muss ich sagen. Und ich gedacht, nee, das lasse ich lieber. so bringt man es auf seine Weise auch unter. Nicht? Das ist schon mal.
Ja, man könnte jetzt sagen, der Nietzsche war ja, wenn man das diese vielen Wochenende, wo der war.
Ja, eben, ja. So ist es.
Weil er nicht auf der Bühne steht.
So ist es, ja, ja.
Weil er sagt, es gibt kein wahres auf der Bühne, weil wenn Leute draufschauen, ist es schon nicht mehr ganz
so ist es.
Sie, weil dann, so, ja. Dann ziehen sie jetzt den anderen ein und er möchte eben den Menschen sehen, der ganz bei sich bleibt
eben.
Und nicht sich rauswerfen.
Ja. Eben, aber den gibt es nicht. Ja, eben, aber den gibt es.
Sogar die kleinen Kinder, wenn sie bei den Eltern spielen, ist ja vielfach schon Rolle.
Merkt man doch, natürlich, merkt man so deutlich, also wie schnell die also ihre Fotogesichter machen oder so, dass das gelernt haben. Nicht? Also ist gar keine Frage. Nicht? Das ist ja das, was der Kleist so schön da behandelt in seiner Sache da mit dem Jungen, nicht, dass der das so merkt mit der Marionette da. Nicht? Das ist völlig klar. Wenn wir erstmal begriffen haben, dass wir sichtbar sind, das ist dann nicht mehr auszulöschen. Nicht? Das ist völlig klar. Und deswegen, da muss er sich auch nicht so ereifern, das wissen wir auch ohne ihn, aber hier liest man es eben nochmal. Okay, nicht, dass das da ist. Und auch der nächste Text, jetzt wieder zurück, also 126, der nächste Text, der da wieder auftaucht, den haben wir auch schon öfter gehabt, dieser Satz der Assassine, nicht? Nichts ist wahr, alles ist erlaubt, hier mal wieder formuliert als Vorteil der Zeit, nicht? Dass das gut sei, dass da alles erlaubt ist. Wo ich sage, gut, man kann sagen, es gibt Zeiten, wo zu viel verboten ist, das ist richtig, aber alles erlaubt, dass das nicht richtig ist, das sollte man nun auch nachvollziehen können.
Aber sagt nicht der Paulus auch das, er sagt dann nur den Zusatz, aber nicht alles ist vom Vorteil.
Der sagt, eben, das ist nochmal ein wichtiger Schritt, was Sie da ansprechen, hinsichtlich der Moraltheologie. Also, dass nicht alles erlaubt ist, versteht sich für den Paulus von selber, weil die 10 Gebote verbieten so viel, das ist völlig klar. Aber dann sagt er, gut, jetzt, der Christ ist zugleich nochmal jemand, dem sehr viel mehr erlaubt ist und eine größere Freiheit, aber ich darf ethische Sachen nicht bloß nach dem Gesichtspunkt erlaubt, verboten betreiben. Das habe ich auch wiederholt mir erlaubt zu sagen, so bei ethischen Diskussionen, auch mit moraltheologischen Kollegen. Bin ja oft so auch in Akademien, dann mit dabei, so katholischen Akademien, wo es dann um irgendwelche Themen so dieser Art gibt, wo dann mal ein Philosoph ist und ein Theologe und dann nochmal Jurist oder so zu allen möglichen Fragen. Und da habe ich öfter auf dieses Wort von Paulus eingegangen, dass er sagt, vieles ist mir erlaubt, aber nicht alles, Luther übersetzt, frommt. Nicht alles tut gut. Also, dass es gar nicht legitim ist, immer zu gucken, was ist mir da alles erlaubt, was kann ich noch alles machen, irgendwie noch am Ehebruch vorbeigeschrammt, damit man ja nichts verpasst vom Leben oder so. Ne? Dass das nicht die richtige Lösung ist. Dass man sagt, also alles, was so halbwegs noch erlaubt ist, das kann man dann schon nochmal machen oder so. Sondern man eigentlich gucken muss, auch wenn es erlaubt wäre, fördert es mich, hilft es mir, wacher, lebendiger, selbstloser zu werden? Hilft es dem anderen, aufgeschlossener, liebevoller, achtsamer zu werden oder nicht?
Ja, aber es könnte sich auch beziehen, dass die Freiheit des Christenmenschen darin besteht, dass jemand dann ein Wagnis auch eingeht.
Das gehört auch hinein.
Die Freiheit ist ja auch ein Wagnis.
Völlig zugestimmt.
Wenn da
ja.
Diese Hemmung immer ist, ja. Dann muss es eben auch gesagt werden, alles ist erlaubt. Aber ich kenne leider nicht die Stelle jetzt bei Paulus,
Nee, er beschreibt über diese ethischen Fragen, wo die Leute sagen, ich will wissen, was ist erlaubt und verboten. Und er sagt, das alleine reicht nicht. Ich weiß jetzt auch nicht auswendig, wo das steht. Aber es ist klar, dass er ja sagen will, erlaubt, verboten ist zu wenig, wenn ich wirklich, jetzt, das steht bei ihm nicht da, das würde ich jetzt so ergänzen, wenn ich sage, alle Gebote sind ja Ausfaltungen der Liebe. Das sagt ja Paulus wieder nicht, dass er sagt, bleibt niemandem etwas schuldig, außer der Liebe, die man immer schuldig bleibt. Und wer liebt, erfüllt das Gesetz, das ist gegeben. Und aus diesem Bewusstsein der Liebe sage ich nicht, was ist mir gerade noch erlaubt, sondern hier müsste ich sagen, was hilft dem anderen und mir. Und wo ich dann auch Dinge, die an sich erlaubt wären, lassen würde, weil es zum Beispiel jemandem anderen, das führt er ja aus bei den Punkten mit dem Götzenopferfleisch essen. Wenn es den anderen ins Ärgernis treibt, wenn es den hindert oder blockiert, dann, obwohl man es eigentlich dürfte, sollte man es lassen oder so. Dass man sagt, gut, wenn es jetzt den anderen also stört und aufregt. Und das hat man früher übertrieben, auch in der Kirche. Heute wird es unterschlagen, finde ich. Also ich entsinne mich, das ist inzwischen sicher schon 20 Jahre her, dass ich da einem Kaplan aus der Gegend sagte, wo ich hörte, der war also da mit den Jugendlichen, Messdienern so im Zeltlager und hatte seine Freundin damit und krochte morgens aus dem Zelt raus. Da habe ich gesagt, hören Sie, das geht nicht. Ich sage, warum? Das war doch Urlaub. Sag ich, ja, hören Sie mal, nicht? Ne? Also wo ich gesagt habe, das geht nun wirklich nicht, nicht? Und sowas meine ich, also dass man da zwischendurch das übertrieben hat und hat, damit nur ja nicht irgendwo jemand was falsch denken kann, hat man Leute geopfert. So früh und irgendwo weggetan oder so, weil einfach so die Institution ganz im Vordergrund stand. Und dann schlägt das um in die andere Seite, dass da einer meint, warum, das ist meine Sache und mein Leben. Wenn die anderen damit nicht umgehen können, müssen sie gucken. Und je nachdem, was einer für eine Stellung hat, wenn er zum Beispiel ein sehr anerkannter Studentenpfarrer ist und dann da eben sein Priesteramt aufgibt oder so, dann hat er natürlich eine massive Verantwortung auch nochmal mit, was er in anderen Menschen damit anrichtet. Das muss man einfach sehen.
Aber das wäre ja jetzt ein sich zulassen, was eben keine Rücksicht nimmt.
Ja, so ist es.
Aber dieses eben erlaubt ist ja, dass eben, dass ich mich zulassen darf. Aber das sollte
ja, ja, im Erlaubten mache ich, und jetzt sagt er, erlaubt ist eine ganz wichtige Kategorie, aber nicht die letzte. Wenn ich mich weigere, über das Erlaubtsein noch weiter zu denken und zu sagen, das ist mir zwar erlaubt, aber in dieser Situation mit diesen Leuten lasse ich es besser. Das kann ich nicht mehr unter erlaubt und verboten unterbringen, aber jemand, der wach lebt, würde es trotzdem berücksichtigen. Und deswegen halte ich das für so wichtig an dieser Stelle, dass das hineingeht. Das andere ist mir zu simpel und da wäre ich fast dann auf der nietzschischen Seite, dass er sagt, also bloßes moralisches, du sollst nicht lügen oder so. Wenn das bloß gemeint ist als letzte Bestimmung, das reicht mir nicht. Sondern ich kann ja auch noch mal lügen, wenn ich die Wahrheit sage, nicht? Oder so Geschichten. Und dann kann ich mir noch auf die Schulter klopfen, ist ja alles in Ordnung. Vielleicht ist das sogar gerade dann schlimm. Und eine Verletzung der Nächstenliebe und der Verantwortung für den anderen oder so. Das müsste man im Einzelfall nochmal sehen. Nur das meinte ich so. Alle philosophischen Systeme sind überwunden. Die Griechen strahlen in größerem Glanz als je, zumal die Griechen vor Sokrates. Ja, das ist schön. Natürlich sind alle philosophischen Systeme überwunden. Mit anderen Worten, wir sind nicht in der Lage, ein System zu machen. Das war tatsächlich der Versuch Hegels, das zu machen. Das war der großartigste Versuch in der Weise. Und ich finde, man kann bei ihm eben sehr deutlich zeigen, welchen Preis er dafür bezahlt hat, um das zu machen. Und das, finde ich, wird am deutlichsten in seinem Verhältnis zum Bösen und zur Schuld. Denn da er ein System baut und sich das Böse und die Schuld nicht ins System passt, kommt er auf die Lösung und sagt, das Böse ist nicht das, was nicht sein soll, sondern nur das, was nicht bleiben soll. Also es muss dann zu einer Versöhnung kommen und zu einer Aufarbeitung. Und das ist nicht wahr. Sondern die ethische Forderung heißt, das Böse soll überhaupt nicht sein. Auch nicht vorübergehend. Und deswegen sprengt die Erfahrung des Bösen und der Schuld den Systemgedanken. Er aber bringt das so unter, dass er sagt, doch, das gehört auch mit dazu, das ist der Ernst des Lebens und dass sich dem gegenüber nochmal die Freiheit und die Macht der Wahrheit bewährt, das ist klar. Und deswegen nochmals diese Formel, das Böse ist nicht das, was nicht sein soll, sondern das, was nicht bleiben soll. Das ist gegen prinzipielle, das habe ich bei Reinhard Laut anders gelernt, von Fichte her.
Hat das denn bei Hegel eine Art von Sein, von Wirklichkeit, das Böse?
Ah ja, jetzt dieser Streit darum, da gilt ja zu sagen, wirklich ist das Böse natürlich für alle. Was hinter der Frage steht, ist jetzt diese, wenn ich recht sehe, ist ja diese Frage von Plato angefangen und auch später, dass die sagen, das Böse hat selber kein substanzielles Sein. Also die Alten haben gesagt, ein esse subjektivum. Dieses Pult hat ein esse subjektivum, denn das ist nicht bloß in meinem Kopf, sondern das auch in der Realität. Es ist gewissermaßen selber das Subjekt seines Daseins. Das nannten die Alten esse subjektivum. ich habe das, glaube ich, schon mal wiederholt, schon mal betont, nur einmal in Erinnerung gerufen, weil wir heute ja subjektiv anders benutzen. Nicht? Was ich im Kopf denke, hat ein esse Objektivum, weil es nur mein Objekt ist. Was selber ein Subjekt seines Daseins ist, das hat ein esse Subjektivum. Und jetzt sagt die Tradition, das Böse selber hat kein esse Subjektivum, sondern es ist immer nur eine Perversion und eine Verderbnis an etwas, was ein esse Subjektivum hat. Also da ist ein Apfel und der Apfel ist faul. Aber die Fäulnis ist kein eigenes Ding wie ein Apfel oder wie ein Pult, sondern ist ein Zustand an einem Apfel. Die Formel heißt Omnem Malum in Bono. Also alles Übel, alles Böse ist an etwas Gutem. Es gibt kein absolutes Böses. Absolutes kann nirgendwo bestehen. Und dieser Satz, den missverstehen dauernd Zeitgenossen heute. Ich habe gerade noch eine längere Besprechung gemacht. Ein tolles Buch an sich sonst. Der Name fällt mir von dem Mann nicht ein, muss man auch gar nicht nennen. Der schreibt die ganze Zeit, sagt er, das sei also so eine Verharmlosung des Bösen, dass man sagt, das hat kein Sein. Der hat das nicht verstanden. Er schreibt doch an einer Stelle, es ist eine Subtraktion. Nein, nein. Die 7 ist nicht böse, weil sie nicht eine 9 ist. Sondern übel heißt, wenn ein Mensch, der eigentlich sehen kann, nicht sehen kann, wenn der blind ist. Ein Stein ist nicht blind. Ein Regenwurm auch nicht. Aber ein Mensch, wenn er nicht sehen kann, den nennt man blind. Und so ist beim Bösen, ist also eine Perversion, eine Zerstörung von etwas Gutem. Für mich ist der hilfreichste Bild die Fäulnis. Und wenn ein Apfel total verfault ist, ist alles wieder sauber. Das Nichts ist sauber. Es gibt nicht die Fäulnis als Subjekt. Es gibt nur Äpfel, die faul sind.
Aber jetzt bei dem Weltgericht als Beispiel, da ist ja das Böse, wenn man es Böse nennt,
ja.
Es wird ja beschrieben, dass es kurz gehalten ist, aber doch wird es, ist ja eine fürchterliche Zeit.
Ich behaupte, das Böse gibt es auch da nicht. Also natürlich gibt es das. Was ist das Böse? Ich antworte vielleicht mal so rum. Was sage ich, was ist das Böse? Das Böse sind Gedanken, Worte und Werke gegen die Liebe. Das ist das Böse. Also das Böse gibt's. Aber wenn ich schon sage, Gedanken, Worte und Werke, die stehen nicht in sich selber, sondern die sind Gedanken, Worte und Werke von jemand. Der Teufel mit einem Wort ist nicht das Böse. Sondern der Teufel ist ein guter Engel, der sich für das Böse entschieden hat. Aber er ist nie das Böse einfach, sondern er ist ein böser Engel. Und deswegen wird er, bei Thomas zu lesen, von Gott geliebt. Woher weiß ich, dass er von Gott geliebt wird? Weil Hannah Arendt sagt, lieben heißt Volosis, ich will, dass du seist. Und den Teufel gibt's. Gott sagt zu ihm, ich will, dass du seist, also liebt er ihn. Und sagt Thomas, er liebt an dem Teufel nicht, dass er ein Teufel ist. Er liebt an ihm, dass er ihn als einen Engel geschaffen hat, und zwar in einer unbedingten Liebe, sodass er an der Liebe keine Abstriche macht, wenn er sich daneben benimmt. Und deswegen nimmt er ihm auch nicht die Freiheit und nicht die Vernunft und nicht seine Wirkungskraft, mit der er uns verführt und verdirbt. Das lässt er alles geschehen, weil er zugleich mal ihn unbedingt liebt, also ohne Bedingungen. Er sagt einfach Ja zu jedem von uns und liebt uns kein bisschen weniger, wenn wir uns daneben benehmen, sondern es sind nur die Folgen, die wir dann zu tragen haben. Seine Liebe bleibt unbedingt. Deswegen sieht man, dass man sich darauf nicht beruhigen kann, zu sagen, dass man geliebt wird. Das ist zwar ein tolles Polster, also ein Ausgangspunkt, deswegen muss man davon reden und wird in der Kirche zu wenig davon geredet. In den Predigten, dass gesagt wird, Gott liebt uns erstmal. Dann würden die Leute nämlich nicht so bedrückt herumlaufen und sich immer so bemühen, bei Gott liebenswürdig zu werden. Das hat man nicht nötig, der liebt uns ohne Liebenswürdigkeit. Ich sage ja immer, liebenswürdig müssen wir sein, damit die Nächsten es mit der Nächstenliebe leichter haben, vor allen Dingen die Allernächsten. Deswegen müssen wir uns schon bemühen um Liebenswürdigkeit. Aber Gottes wegen haben wir das nicht nötig. Der liebt uns unbedingt auch so. Da verlangt die Dankbarkeit, dass wir uns anständig benehmen, natürlich. Aber es muss nicht sein. Und das müsste den Leuten erstmal klar sein, dass wir reuelos vor aller Leistung, trotz aller Schuld, unbedingt und bedingungslos bejaht sind. Dass wir dem überhaupt nicht auskommen können. Die Frage ist nur, was geben wir für eine Antwort? Wir sollten, da darf ich nochmal Rilke zitieren, das ist halt der Dichter meiner Jugend, nicht? Sagt er, schlecht leben die Geliebten und in Gefahr, oder dass sie sich überstünden und Liebende würden. Malte-Lauritz-Brigge steht das. Also wenn man wirklich sagen muss, dass hier jemand eben, wir müssen das beantworten richtig. Deswegen ist das meine Formel. Aber nicht, damit er uns liebt. Und deswegen gehört das auch hinein. Also mal, das Böse gibt es wirklich nicht. Das heißt, es gibt es eben in diesen drei Formen. Und natürlich, weil wir das erste Opfer unseres Handelns sind, machen wir uns böse, wenn wir Böses denken, reden oder tun. Aber wir können uns niemals total böse machen, weil wir uns nicht auslöschen können. Sondern wir können nur eben unsere Gute verderben. Und dann heißt das alte lateinische Sprichwort ja, corruptio optimi pessima, das Verderbnis des Besten ist das Schlimmste. Wer natürlich wirklich der Oberste, der Engel, der Phosphor, der Luzifer, der Lichtträger Nein sagt, ist das natürlich ganz anders, als wenn das irgendeiner aus dem 10. oder 11. Glied tut. Nicht? Das ist natürlich Wahnsinn. Aber nochmal, es bleibt dabei, das Böse in sich hat keine Substantialität. Wenn es das nämlich hätte, das war der Hauptgrund für die Alten, wenn es eine Substantialität hätte, hätte es die von Gott. Wer aber Böses schafft und tut, ist böse und Gott ist nicht böse. Und dass das die Kollegen heute nicht verstehen, Philosophen wie Theologen, ist für mich immer neu ein Ärgernis und weckt meinen Zorn, weil das eigentlich so klar da liegt, aber man liest es dauernd heute bei Rezensionen und in Büchern von heute, also Kollegen, die philosophisch oder theologisch arbeiten, sich überhaupt mit der Frage befassen und die sagen dann immer Verharmlosung des Bösen, Auflösung des Bösen, Entbösung des Bösen heißt das da bei dem Transzendentalbelletristen da. Ne? Also immer so diese Formulierungen, anstatt zu begreifen, was da gemeint ist. Und das ist was ganz Ernsthaftes und völlig klar und Einsichtiges, dass ich überhaupt nicht sehe, wie man da so ein Zeug da herumreden kann. Geschieht aber ständig. Deswegen ja einfach, ich beruhige mich auch schon wieder. Ne? Aber ne, das finde ich wirklich so ärgerlich, weil es das einfach zudeckt. Und dann haben die Leute auf der anderen Seite die Vorstellung, die eigentliche Wirklichkeit sei sowieso das Böse. Das ist der nächste Schritt. Das haben sie bei den Rabbinen zum großen Teil im Talmud, dass eigentlich der böse Geist und die böse Kraft die eigentliche Kraft ist. Weil man da so Aggressivität und Dynamik so zusammendenkt und denkt das Gute immer gleich als das Brave. Dann sage ich mir den Leuten, der klassische Name für Gott heißt Actus Purus und Actus Purus heißt reine Wirklichkeit. So reine Wirklichkeit, dass da gar keine Möglichkeiten mehr drin sind, weil alle Möglichkeiten verwirklicht sind. Aber nein, die stellen sich das vor als Bravheit, so als Fad, so als so der Geschmack der Schleimsüppchen. Das stellen die sich unter gut vor. Ne? Und das ist ein Jammer, wenn man sieht, dass Gott ein Feuer ist und nicht eine Schleimsuppe. Also es ist wirklich erschreckend. Aber das ist weit verbreitet. Das ist, ne, wenn mal so kräftig daher. Und das ist es. Und das Gute bei Scheler. Das Gute ist der Geist in uns und der Geist ist der Asket, der Nein sagt. Also unser Leben will sich austoben, haben, wollen, genießen für alle Bedürfnisse und Begierden, die wir haben. Und dann kommt der Geist als Asket und sagt Nein. Und weil der selber nur Nein sagt, ist er auch machtlos. Und das war ja dann die Philosophie, die Scheler dann gegen Ende seines Lebens eingenommen hat, weil es einfach nicht mehr ertrug, dauernd schuldig zu werden. Der war wirklich so ein triebhafter Mensch, dass vor dem die Studentinnen nicht sicher waren und die Pralinen auch nicht und alles so. Und dann ging er immer von Zeit zu Zeit nach Maria Lach zum Büßen, dann da 14 Tage und irgendwann hat er gesagt, das reicht mir. Und hat eine neue Philosophie gemacht mit diesem Lebensdrang und dem Geist, der Nein sagt, in aller Ohnmacht. Und dann wurde er dann nach Frankfurt gerufen, kommen wir, dabei ist er dann sehr überraschend plötzlich gestorben, leider zu früh und mittendrin in seiner Arbeit. Einer der wirklich genialen Denker des letzten Jahrhunderts. Aber in diesem Punkt eben so festgelegt. Und das sitzt uns so rasch in den Knochen bis in die Operetten. Die Tollen sind immer die Räuber, nicht? Und die Guten sind ein bisschen fader dann oder so. Und das ist einfach falsch. Sie hatten...
Böse, objektiv böse, die Böses getan,
ja.
Wenn die Böse gehandelt werden. Also, mich erschüttert.
Ja, gut, ja, versuchen wir es mal. Ja, also in einem ersten.
In einer kalten Form unter Umständen, oder die, die die Macht haben, in einer kalten ja. Form, was der andere Böse auch getan hat.
Ja. Also erstmal stimme ich Ihnen zu, und ein äußeres Zeichen dafür ist ja, dass in verschiedensten Sprachen, mir ist das auch bei Lewis im Englischen begegnet, dass man da die Strafe oft auch Rache nennt. Also so ganz deutlich ist, und dass das in meinen Augen nochmal eine der schlimmen Folgen des Bösen ist, dass es die anderen auch zum Bösen treibt. Einfach aus dieser Rache, Selbstjustiz bei uns, nicht? Wenn man sagt, was täte ich, wenn ich wirklich jemanden in die Hand kriegte, der vorher meinen Jungen geschändet hätte oder so, nicht? Wie ging ich mit dem um? Das weiß ich auch jetzt nicht, was ich da wirklich täte, nicht? Also, dass so etwas wirklich in einem drin steckt in uns. Und ich behaupte, dass das nochmal eine oft vergessene Seite an der Bosheit ist und am Bösen, das übersehen wird, dass eines der schlimmsten Folgen des Bösen ist, dass es eine fast unüberwindliche Versuchung für die Opfer ist, ihrerseits böse zu werden. Ich stimme Ihnen ganz zu. Also das ist unweigerlich ein solcher Punkt. Und wo ich dann versuche, den Leuten zu sagen, auch wenn ich so bei Eheleuten rede, über das Verzeihen oder so, das ist ja, man muss schon klar machen, dass wenn man jemandem Unrecht tut, man ihm zugleich also zumutet, jetzt das zu vergeben und dann außerdem so öfter zu vergeben. Also diese berühmte Sache mit dem Petrus, wo der Petrus sagt, wie oft soll ich meinem Bruder da versagen, verzeihen, und Jesus sagt 77 Mal. Dann denken die Leute, aha, wenn der das 77 Mal tut. Nein, wenn er es einmal tut, muss ich es schon nicht 77 Mal vielleicht, aber immerhin 5 Mal verzeihen. Dem ersten Mal verzeihe ich es, nächste Woche fällt es mir wieder ein, ich wache auf, das war doch kein schöner Zug von dem und das hat mir so wehgetan, muss ich schon wieder neu verzeihen. Also schon, wenn ich jemandem Unrecht tue und ihn verletze, sei es meine Frau, meine Kinder oder sonst irgendwen, verurteile ich die schon, diese eine Verletzung mir mindestens 3 Mal zu verzeihen. Das muss man sich mal klar machen. Und dass man das nicht immer schafft, kann man auch wieder noch mal bedenken, dass das hineingehört. Also in dem Punkt stimme ich in Schritt 1 völlig zu. Der zweite Schritt ist, gibt es nicht trotzdem jetzt in der objektiven Ordnung noch mal eine Forderung der Gerechtigkeit aus Ausgleich? Im Ideal wäre es natürlich so, dass derjenige, dem verziehen wird, darauf mit Sühne antwortet. Ist ja falsch, die Leute denken, man muss erst sühnen, damit dann verziehen wird, bis hin zum Kreuzestod. Das ist nicht wahr. Sondern zuerst wird einem verziehen und dann hat man zu sühnen. So wie der kleine Zaches, der da auf dem Feigenbaum sitzt und wo Jesus sagt, ich komme heute zu dir zum Essen. Und dann sagt er hinterher, ja, ich gebe jedem das vielfach zurück, was ich ihm weggenommen habe, und gebe das andere weg. Das heißt, wenn ich Verzeihung empfangen habe, dann muss ich ein Gleichgewicht herstellen und kann nicht sagen, der andere hat gelitten und mir ist verziehen, wunderbar, sondern ich muss das in ein Gleichgewicht bringen. Wie versuche ich das bei dem anderen gut zu machen? Was tue ich stattdessen oder so ähnlich? Also darum ging es mir, und das ist eigentlich so der Kern der Sache mit Strafe. Also es darf nicht Rache sein. Da sind wir uns ganz einig. Aber dieses Angebot und die Möglichkeit der Wiedergutmachung, weil die Gewichte wieder ausgeglichen werden müssen. Und derjenige, der hier erstmal so misshandelt worden ist und so kurz kam, der muss es verdienen, dass das wieder aufgewogen wird. Und ich muss meinen ungerechten Vorteil hergeben wieder. Ich kann nicht das Geld behalten, was ich da geklaut habe. Oder so, und das Interesse, sondern das muss ausgeglichen werden. Und da könnte dann eben jetzt nicht, das Ermorden gehört nicht hin. Gegen Todesstrafe bin ich auch. Denn die lasse ich nur als Notwehr gelten, als Hilfsnotwehr und sonst nicht. Aber dass dann hier Formen der Sühne und der Wiedergutmachung hingehören, dafür würde ich wieder nochmal eintreten. Das wäre also meine Antwort, diese beiden Schritte. Im ersten tatsächlich diese ungeheure Gefahr, selber in Unrecht zu geraten, wenn einem Unrecht geschieht. Das zweite, und das ist nochmal eine zusätzliche Schuld des Unrechttuers, denkt er oft nicht dran. Das andere ist aber, dass eine Gerechtigkeit geschaffen werden muss, wo das auch nochmal zum Ausgleich kommt. Das wäre also dann die sogenannte Tauschgerechtigkeit. Nicht? Wir haben ja diese drei Gerechtigkeiten, die Gerechtigkeiten der Menschen untereinander. Das ist die Tauschgerechtigkeit, gleicher Lohn für gleiche Arbeit oder so, die ganzen Geschichten, die dort hineingehören. Dann gibt es das Gesamt, das Ganze. Es gibt die Gerechtigkeit des Einzelnen fürs Ganze, dass er die Gesetze halten muss und Steuern zahlen oder so, dass das in Ordnung geht. Und dann gibt es die Justitia Distributiva, die verteilende Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit des Ganzen für die Einzelnen. Dass hier also Gerechtigkeit herrschen muss in den Gesetzgebungen, in der Sozialgesetzgebung und so allem. Und hier geht es jetzt um diese ausgleichende Gerechtigkeit, also diese basale Stufe von Gerechtigkeit, die hier auch erfolgt werden muss. Und deswegen gehört da Strafe hinein. Wie immer das jetzt gelesen wird. Und dass das schwierig ist zu verwirklichen in unserem Leben, wissen wir. Und deswegen ist ja auch gerade der Strafvollzug eines der größten Probleme, wenn ich das anfange, strafrechtlich oder strafphilosophisch, rechtsphilosophisch zu bedenken. Was wirklich ganz schwer ist, im Ideal ist es so, dass der Schuldige das einsieht. Und das ist dann der Punkt, wo Hegel in seinem berühmten Paragraphen 100 der Rechtsphilosophie schreibt, der Verbrecher hat ein Recht auf Strafe. Er darf nicht benutzt werden als Mittel zur Abschreckung für andere. Das darf nicht sein, sagt er. Und er darf auch nicht bloß da so resozialisiert werden, so psychologisch, sondern er hat ein Recht auf Strafe. Das heißt, er hat das Recht dazu, wieder selber gut zu machen und sich wieder zu zeigen als ein tragendes Glied der Gemeinschaft. Das ist das, was er fordert in seiner Rechtsphilosophie, und ich finde mit vollem Recht. Das klingt ein bisschen komisch, ne? Aber es ist völlig richtig, behaupte ich. Wenn ich das übergehe und mache das so wie Wolf Singer da in Frankfurt oder wie Gerhard Roth, die sagen kein Strafrecht, sondern die Leute liefern da nur die Medizin aus, das heißt eben, den Menschen dann seine Würde nehmen und ihn bloß noch zum Objekt von Therapien zu machen. Das halte ich also diesen Positionen dann entgegen.
Schutz Gottes dem Kain gegenüber war ja auch ein Schutz vor einer tiefen Mordbegierde.
Genau das.
Dass solche Menschen, solche Begierden ja an die Macht kommen können.
Das ist genau das Problem. Und Kain selber formuliert es ja so. Kain selber sagt, wenn einer einen meiner Leute tötet, werde ich 7 dafür töten. Deswegen ja schon diese Humanisierung in der Bibel nachher, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Nicht 7 für einen. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke, dass das da schon mal hineingehört. Das ist richtig, da fängt es schon an. Also wie bringe ich das unter, dass ich eben nicht dann nochmal eins drauf gebe, sondern wenn, dann wirklich Ausgleich. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, dass der hingehört. Weil in uns selber sieht es natürlich anders aus, ist klar. Ja, der Kain selber, Sie wissen ja, was ich da immer sage, dass ich sage, warum hat Gott das Opfer nicht angenommen, damit Kain ihn fragt. Da hätte er gesagt, mein lieber Kain, du musst kein Opfer bringen, um mich zu lieben, sondern ich liebe dich auch so. Und ich habe das eigentlich nur gemacht, damit du mich fragst. Aber leider hat der Kain nicht gefragt. Und das Schlimme ist, dass wir alle die Nachkommen Kains sind, denn Abel war ja tot. Das sollten wir auch bedenken. Das gehört auch mit dazu. Und darum, eben theoretisch kann man das so schön filtern. Nicht? Wie sieht das praktisch aus, schon in unserem kleinen Leben? Einfach so, wie gehen wir damit um, nicht? Mit Kränkungen und Beleidigungen? Und wie soll es dann zwischen Völkern gehen?
Ja, und wenn dann in der Bibel noch
so ist es. Ja, eben, weil das da eben nicht klar unterschieden wird, sondern das sagte ich ja, zum Teil geht einfach Rache und Strafe so ineinander über und das muss man in aller Schärfe und Klarheit auseinandernehmen.
Aber ein Gott, der zürnt und der straft, das ist eigentlich mit unserem heutigen Bild
schon,
das muss anders zu verstehen sein.
So ist es. Also, da, jetzt ist die Zeit rum, müssen wir beim nächsten Mal machen. Also ich meine schon, dass heute zum Teil von einem nur noch lieben Gott die Rede ist, wo es dann nicht stimmt. Also der Zorn gehört hin, nur muss man ja ganz deutlich sagen, auch die religiösen Lehrer haben immer so gesagt, wie Gott die Sünde hasst, merkt man daran, wie er den Sünder liebt. Das ist also die entscheidende Formel. die man im Kopf haben muss. Und die ist aufgrund so dieses Überbordens der Menschen, vor allem im Alten Testament, fehlt das an allen Ecken und Enden in den Psalmen. Da haben Sie völlig recht, das muss einfach geklärt werden und umgedacht werden. Aber dass man zum Teil heute im anderen Straßengraben liegt, dass da bloß also Nettigkeit und bloß der liebe Gott herrscht, da finde ich schon richtig zu sagen, Gott ist nicht einfach lieb, sondern das hat nochmal ein anderes Gewicht mit dazu. So ist es. Ne? Und da gibt es wirklich, da hat einer, der Provinzial, der Herz-Jesu-Priester, der war längere Zeit also Direktor von der Schule da in der Gegend bei Osnabrück und ist eben jetzt der Provinzial, und der hat ein sehr schönes Buch geschrieben, wo es heißt, Gott ist nicht lieb, im Herder Verlag. Wo er einfach so sein Leben schildert, so als Bauernjunge, westfälischer Bauernjunge, wie er so angefangen hat, das aufzubauen und zu machen. Und so die Schwierigkeiten, bitte.
Ja, weil es so ein vertrottelter Zwangsanlöser letztlich auch genau überflüssig macht. Und irgendwo liegt es auch in der Natur der Sache, dass die Leute sagen, gut, so ein Gott kann ich verzichten.
Genau. So ist es, den Kampf braucht man wirklich nicht. Genau das ist es. Und das ist wirklich ein Jammer, wenn ich da so manche so katechetische Sachen da angucke, wo ich mir sage, ach, hey, es ist ja wirklich fürchterlich. Das ist nämlich auch nochmal eine Form der Gotteslästerung. Also man kann ihn auf der einen Seite, da, indem man ihn so als Rachedürstchen Tyrannen schildert, das gibt es Bilder genug davon, nicht? Aber auf der anderen Seite, ihn zu einem so eine komische Figur zu machen, das geht ja schon mit Jesus los. Wenn Sie von dem Machfuß den Roman lesen, damals die Kinder des Viertels, der hat ja einen Nobelpreis dafür gekriegt, dieser ägyptische Ding, und der behandelt die drei großen Leute, Mose, Jesus und Mohammed natürlich. Ne? Und Jesus ist der Rifa'a, das ist so ein weicher, sanfter Typ, der so nett ist und niemandem was tut. So wie bei Renard, der läuft dann nur so am See und pflückt die Blümchen oder so etwas. Ne? Und unterschlägt schon die anderen Texte, die schon bei Jesus stehen, die kommen ja heute auch kaum vor in der Predigt oder in den katechetischen Büchern, die scharfen Worte, die bei ihm da stehen. Die werden schon unterschlagen und dann wird es nochmal verlängert auf Gott selber hin. Und das ist dann wirklich ganz, wie Sie sagen, das ist wirklich überflüssig. Braucht man dann gar nicht mehr.
Aber umgekehrt kann man natürlich sagen, dass auch der alte Gott, der jetzt draufschlägt, also das ist
so ist es.
Gebild, da hat der Israeli in Berlin doch eine sehr treffende Antwort gegeben, warum, auf die Frage, warum er 300.000 Israelis nach Berlin bringen will. Er sagt, weil es keine Politik ist, immer nur draufzuschlagen, also von seinem jetzigen Ministerpräsidenten.
Genau so.
Das wäre ja auch nur,
so ist es.
Die machen was falsch.
Ja.
Ich sage ja nicht, dass die was falsch machen, die anderen Radikalen, ja. Aber nur mit draufhauen wieder antworten.
So wie macht alles nur schlimmer.
Ist
überhaupt kein Zustand. Es wird immer schlimmer, nur das ist ja die Formel auch, das ist der Fluch der bösen Tat, das Böses immer Böses muss gebären. So läuft es eben ab. Vielen Dank. Bis in 14 Tagen. So, wir sind also gekommen bis, das war jetzt auf der Seite 126, nicht wahr? Und da machen wir wieder weiter. So, Sie kriegen jetzt hin. Danke.